Die Sonntage haben Namen. Welches heute?
Fünfte.
Judika. Welches Wort steckt da drin?
Justice.
Genau. Justiz. Das heißt zu Deutsch?
Recht.
Erstmal Recht. Und das ist tatsächlich das erste Wort aus Psalm 43. Und es ist interessant, weil wir im Deutschen klassisch übersetzt wirklich sagen, schaffe mir Recht, mein Gott. Aber im Lateinischen, und das entspricht dem Hebräischen, Recht schaffe mir, Gott. Da ist das Wort wirklich am Anfang. Recht schaffe mir, Gott. Da rührt dieser Name her. Schaffe mir Recht, Gott. So heißt dieser Psalm. Und ich möchte die Predigt unter diesem Gesichtspunkt beginnen. Es gibt so eine christliche Haltung, die lässt sich zusammenfassen, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Die ist richtig. Aber die führt dazu, wenn wir nicht das bedenken, dass Gott in Gottes Recht ist, dass Christen dazu motiviert werden, alles zu dulden und das noch für richtigen Glauben zu halten. Und Gott sei Dank, das ist falsch. Dulden schon, aber gleichzeitig unter Beachtung des Rechts und sich das dann nicht selber zu nehmen, sondern Gott richten zu lassen. Ich halte das für ganz wichtig, weil wir in rechtlosen Zeiten leben und verzweifeln würden, wenn man das alles nur hinnehmen muss. Da bleibt wirklich am Ende nur Verzweiflung. Und Menschen, denen, auch gläubige Menschen, denen das nicht bewusst ist, dass Gott ein Gott des Rechts ist, werden irgendwann entweder selber zum Unrecht greifen, um sich zu rächen. Oder sie werden resignieren und sagen, es ist eine ungerechte Welt, ich gehöre eben immer zu den Verlierern. Und deswegen bin ich über das, was uns heute die Botschaft dieses Sonntags sagt, so dankbar. Und ich finde, dass sich das in der Losung eigentlich am besten schon niederschlägt. Das heute früh mit großer Dankbarkeit gelesen, dass genau diese Losung auch an dem heutigen Tag gewählt worden ist, gezogen worden ist. Ich lese es nochmal. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Was war dem vorausgegangen?
Die war ja in der Wüste geschickt worden.
Die ist noch was geflohen, ne?
Oder? Verstoßen worden von Abraham auf Begehr von Sarah, die das Adoptivkind mit einmal nicht mehr wollte, weil es sich nicht so entwickelt hatte, wie sie sich das vorgestellt hat. Und weil sie auch selber ein eigenes Kind gekriegt hatte, wieder aber. Abraham will nicht. Das ist eine dieser klassischen Ehekrisen zwischen Partnern, von denen wir gerade vorhin gehört haben. Es gibt viele Auseinandersetzungen um der Kinder willen. Vielleicht die meisten und vor allem die heftigsten, weil es also Erziehungsdifferenzen gibt. Und da bleiben auch Glaubenshelden davon nicht verschont. Und Abraham und Sarah waren deswegen schwer aneinander geraten. Und Gott stellt sich, wie interessanterweise, häufig auf die Seite der Frau und sagt, mach was Sarah sagt. Das heißt ausdrücklich, es war Esel in den Augen Abrahams. Und das wird zur Katastrophe für Hagar und ihren Sohn. Scheinbar. Sie gehen, sie flieht wirklich mit ihm in die Wüste und ist dann an dem Punkt, wo sie damit rechnet, dass ihr Sohn immer noch ein Kind in der Frühpubertät, wo sie besonders kompliziert sind, dass das Kind stirbt und sie geht ein Stück weg und sagt, ich kann das Sterben meines Kindes nicht mehr anschauen. Und in diese Situation hinein verschafft Gott ihr Recht. Auf eine übernatürliche Weise, sie kriegt eine Botschaft von einem Engel Gottes und sie kriegt eine Rettung für ihr Kind, weil mit ihr sich mitten in der Wüste in der Wasser verlaufen. Und er kann trinken und überlebt und wird zu dem Mann Gottes, von dem der Engel Gottes geredet hat. Ein Vater vieler Völker. Die ganze große oder fast der gesamte Bereich der Völker um Israel herum sind Ismaeliten. Nicht alle, aber sehr viele. Schaffen ihr Recht, oh Gott. Das hat in diesem Fall wer eingefordert?
Darf ich?
Nee, in diesem Fall war die Geschichte mit Hagar. Mhm. Wer hat das Recht eingefordert? Das ist auch wirklich wichtig.
Papa.
Ja. Ich habe es gerade vorgelesen. In der Losung steht das. Ich lese nochmal. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr. Also rief vom Himmel her, das heißt auch wirklich, das war eine globale Stimme. Das war nicht also etwas in ihrem Herzen. Rief vom Himmel her. Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht. Denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm ihn und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen.
Ja, klar.
Was mag das für eine Stimme gewesen sein? Ich sag euch das. Er hat nicht gesagt, oh Gott, schaffe mir recht. Das stimmt nicht. Das glaube ich nicht, dass das ein 12-, 13-jähriges Kind so sagen kann.
Vielleicht die Stimme eines Engels, der vor Gott für das Kind steht.
Für ihn einsteht? Das kann sein.
Also es gibt also eine Stelle, wo es heißt.
Richtig, ihre Engel stehen alle Zeit vor dem Vater. Es kann sein, dass das sein Schutzengel gewesen ist, aber ich denke, weil das hier heißt, dass seine Stimme deutet, dass das leise Weinen bei Gott gehört wird. Es gibt so viel Leid auf der Welt, was man nicht in angemessene Worte fassen kann. Und Gott hört das. Gott sei Dank. Und Gott verschafft Recht. Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Der kann man nicht in einer Weise begegnen, dass man immer die richtigen Worte dafür findet. Wer einmal mit dem Gericht zu tun hat, der weiß das. Da können einem die Worte im Mund umgedreht werden. Da sucht man, wie man oder was man gegen jemanden verwendet. Das gehört dazu der Belehrung bei der Polizei. Alles, was sie sagen, kann gegen sie verwendet werden. Gott sei Dank ist es bei ihm anders. Er schafft Recht. Wem? Fremdlinge, Dritte, Weiße, alles Leute, die in dieser Welt keine Stimme haben, die sich nicht durchsetzen können, die nicht angemessen sich selber vertreten können und für die sich auch kaum jemand einsetzt. Ich möchte mit euch einmal diesen Psalm ganz lesen. Psalm 43. Das ist ja gleichzeitig auch der Wochenpsalm. Und ich sage schon mal so viel, den muss man im Kontext von dem vorhergehenden lesen. Wer die Psalmen einmal durchgelesen hat, oder hoffentlich vielleicht schon mehrfach, dem dürfte bei diesen zwei Psalmen etwas aufgefallen sein. Was? Frag ich mal, die fleißigen Bibelleser.
Kommt nicht von David. Das ist der erste, sondern von den Söhnen Korahs.
Genau. Erstens das. Das ist also eine sehr andere Quelle, nämlich eine levitische, ein Gebet von den Leviten, von denen, die immer zwischen dem Volk und Gott standen. Und?
Dass sich da immer der Vers 5 wiederholt, ne?
Genau.
Was bist du so aufgelöst, meine Seele?
Genau. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der das Heil meines Angesichts und mein Gott ist. Dieser Vers, dieser letzte Vers im Psalm 43 findet sich schon als letzter Vers in 42 und vorher im Vers 5. Ne? Und deswegen schließe ich daraus, dass diese beiden Teile zusammengehören in dem Sinne, dass sie sich ergänzen oder erweitern. Das eine Gebet führt direkt zum nächsten. Aber wenn wir uns auf 43 beschränken, Recht schaffe mir, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen ein liebloses Volk. Von dem Manne des Truges und des Unrechts errette mich, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verworfen? Warum gehe ich trauernd einher wegen der Bedrückung des Feindes? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist, und werde dich preisen mit der Laute: Gott, mein Gott. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Dieses Heil meines Angesichts, das erinnert ganz klar an diesen Psalm 51. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Also bleibe mir zugewandt. Das ist die Rettung auch meines Gesichts. Wir haben ja im Deutschen diesen Ausdruck, sein Gesicht zu bewahren. Das hat was mit Ehre zu tun oder auch mit wiederhergestellter Ehre. Man kann sein Gesicht ganz leicht verlieren. So dadurch, dass man ein Verhalten hatte, dass man sich schämt, dass man den anderen mehr angucken kann oder nicht mehr frei ins Gesicht schaut. Und Gott will das wiederherstellen. Und ich möchte dazu einen der Predigttexte für den heutigen Sonntag aussuchen. Es gibt also, wie immer, diese 6 Predigtreihen. Für heute ist eigentlich empfohlen, der aus Markus 10. Ich möchte lieber den wählen aus dem Buch Hiob, weil er das für mich zumindest leichter verständlich macht, was das bedeutet, dass Gott uns oder jemanden, der ihm dient, Recht schafft. Hiob 19, ab Vers 19, kann man sich einigermaßen gut merken. Alle meine Freunde verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das lachte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel, mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut so zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das Urteil Gottes über hier war, dass er ein gerechter und gottesfürchtiger Mann war. So sehr, dass er ihn als Beispiel dem Satan präsentiert. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht hier? Der Abfall von Gott, den dieser außergewöhnliche Engelfürst vollzogen hat, und in dem er diese Rebellion hat er Myriaden anderer Engel mit hineingenommen und die ganze Menschheit hineingestürzt, hat den Glaubenden als Gegenpart. Bis heute ist die Gemeinde, die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen, der Gegenpart für den Ungehorsam des Satans und aller seiner Helfer. Und bis heute sind wir Engeln und Menschen zur Schau gestellt. Immer hoffen, dass der eine oder andere, der das sieht, sich entscheidet und umkehrt von seinem eigenen Weg der Rebellion gegenüber. Der Weg, wie das geschieht, ist schwierig. Gehorsam zeigt sich nicht im Angenehmen. Das ist kein Gehorsam. Angenehmes wollen wir alle sowieso von Herzen gerne. Leichte Wege, also Gott nachzufolgen, solange es uns leicht fällt, ist noch kein Gehorsam. Zu machen, was die Eltern wollen, wenn wir das zufällig selber wollen, ist noch kein Gehorsam. Gehorsam und Vertrauen als Antwort auf die Liebe des Vaters, sowohl menschlich als auch Gott gegenüber, beginnt dort, wo das unangenehme Lebensumstände betrifft. In unangenehmen Lebensumständen zeigt sich, ob jemand das Herz wirklich an Gott hängt. Weil hier war das ganz deutlich, der Teufel sagt auch, kein Wunder, dass er alles macht, was du willst. Du hast ihn ja eingezäunt und alles Übel von ihm ferngehalten. Und Gott sagt, warum sagt er das? Weil er das Herz kennt. Er sagt, du darfst ihm alles nehmen. Und an einem Tag ist alles, woran das Herz des Hiob gehangen sei, also, oder wo, womit das Herz des Hiob beschenkt war, nicht gehangen hat, weg. Sein kompletter Besitz, seine gesamten Angestellten plus alle seine Zehntel. Alles an einem Tag. Was antwortet er? Der Name des Herrn sei gelohnt. In allem, und dann geht es weiter, in alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Worten. Das heißt, er hat diesen extremen Schicksalsschlag, der alles das überschreitet, was Menschen normalerweise aushalten können, an einem einzigen Tag erlebt und seinen Glauben und sein Vertrauen erhalten. Dann kommen die Engel Gottes wieder zusammen. Es gibt also ab und zu mal dort eine Besprechung. Und es gibt wieder eine Frage an den Satan. Hast du auch Kampf auf meinen Kampf hier? Und es gibt eine zweite Stufe, dass er sagt, naja, alles, was ein Mensch hat, ist er bereit zu geben, wenn es nicht an sein eigenes Leben kommt. Er klammert, du hast ihm ja die Gesundheit gelassen. Kein Wunder, dass er immer noch an dir klebt. Und dann sagt Gott, du darfst ihm das aufnehmen, aber über sein Leben nicht. Es gibt Grenzen. Es gibt, und das ist vielleicht die erste Sache, die wir mitnehmen dürfen. Es gibt in allem Belastungen. Und darin zeigt sich das Recht Gottes. Die Grenzen dessen, was er zulässt. Und ich sage das auf unser Leben runtergebrochen. Gott, es heißt im Neuen Testament, Gott versucht niemanden, wenn jemand versucht wird, wird er durch seine eigene Lüste versucht. Im Alten Testament steht dagegen, und Gott versuchte Abraham, ja, indem er ihn seinen Sohn opfern lässt. Und aus dieser Spannung, was Gott versucht oder Gott versucht nicht, ist das ein Widerspruch? Oder ist das ein und dieselbe Sache? Von zwei Seiten betrachtet, kann man ganz klar sagen, es ist dieselbe Sache. Gott versucht niemand über sein Vermögen hinaus. Und das bedeutet, je größer die Schwierigkeit, umso größer ist auch unser Vermögen. Die erste wichtige Regel für uns. Je heftiger die Schwierigkeiten sind, die Gott in unserem Leben zulässt, umso größer ist die reale Fähigkeit, unsere reale Fähigkeit, und die unterscheidet sich tatsächlich von Mensch zu Mensch, Vertrauen und Glauben in Gott zu bewahren. Ein ganz wichtiger Punkt. Niemand wird über sein Vermögen hinaus versucht. Allerdings, das steht nicht so da, aber ich denke, das kann man so ableiten, auch niemand unter seinem Vermögen. Wir alle werden bis an die Grenzen unserer Belastbarkeit getestet. Dafür sorgt schon der andere. Dafür sorgt der andere, dass wir unseren Glauben aufgeben sollen. Unser Vertrauen zu dem, der uns liebt und der seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Und in diese Situation hinein, in diese schlimme Not des Hiob hinein, wo man denkt, jetzt hat er alles eingebüßt, nicht nur sein ganzes Hab und fast alles aus seiner Familie, seine Frau war eingebüßt. Und seine komplette Gesundheit. Er hat also Qualen gelitten. Das heißt, er wurde geschlagen mit Geschwüren, die so schlimm war, dass seine ganze Haut kaputt geht und er sich mit Tonscherben kratzt, weil es sonst nicht auszuhalten ist. Und er in Sacktuch und Asche liegt oder sitzt. Und als dann seine Freunde kommen, und die Freunde muss man sich auch als Geschäftspartner vorstellen, er war ja einer der vermögendsten Leute der damaligen Zeit, und die ihn dann besuchen, das war seine Schicht. Die kommen und sind von der Situation so geschockt, dass die eine Woche lang nicht reden können. Und dann fängt Hiob an zu reden. Und dann redet er sich seine ganze Qual und seinen Schmerz von der Seele. Und was ist dann? Dann denkt man, ist das Schlimmste vorbei? Es kommt aber noch schlimmer. Was ist das? Was ist das noch schlimmer?
Ja, die Freunde sagen, dass er nicht seins ist. Also wegen ihm passiert sein muss, das Schlimme.
Muss er irgendeinen Grund haben, warum es ihm nicht schlimm
ist.
Also muss er was Schlimmes getan haben.
Die größte Versuchung, und die ist, das, auch das müssen wir für unser Leben festhalten. Die größte Versuchung ist noch nicht, dass uns alles genommen wird. Und auch noch nicht, dass wir körperlich bis über die Grenzen geführt werden. Die ultimative Qual ist, wenn die Leute, die gekommen sind, uns zu unterstützen, noch alles daran setzen, uns den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Das ist die allerschlimmste Versuchung. Wenn man das einmal liest, diese paar Verse, hier in Hiob 19, da wird etwas von dieser Qual deutlich. Alle meine Freunde verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Und dann Vers 21, erbarmt euch über mich, erbarmt euch ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich? Er war an dem Punkt, wo er an der Gerechtigkeit Gottes gezweifelt hat. Und wo er sich durch seine Klage dahin durchkämpft, dass er diese Gerechtigkeit Gottes einfordert. Und sie begegnet jemandem. Sie begegnet jemandem am Ende. Aber gleichzeitig erlebt er in dieser Zeit die Erbarmungslosigkeit seiner Brüder. Und das, ihr Lieben, finde ich die schwierigste Situation. Wenn wir auch das Leben von verfolgten Gläubigen ansehen, dann wissen wir, dass ihre größte Stärke immer noch die ist, dass andere Gläubige für sie beten. Das heißt, an ihrer Seite sind. Was ist denn aber mit denen die Freunde von der Seite weichen? Ich bin gestern mit einem Bruder zusammen gewesen, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Und wir haben sehr lange miteinander gesprochen. Und er hat gesagt, Frank, das Schlimmste wird sein, in der kommenden Verfolgung, alle die Lügen, die gegen uns vorgebracht werden. Und wir können ein bisschen was von dieser Geschichte im Moment lernen, wie das nämlich in der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine geht. Beide Seiten nutzen jedes Mittel der Propaganda. Und diese Mittel der Propaganda heißen, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden und gegen denjenigen verwendet werden, um jeden Preis dessen Glaubwürdigkeit zu beschädigen. Und ich habe eine Sache verstanden. Wir werden weder mit Argumenten noch mit Hintergrundwissen angemessen mit dieser Situation, die uns umgibt, umgehen können, sondern nur mit dem Geist Gottes. Und ich rufe heute die gesamte Gemeinde dazu auf, sich in allen Auseinandersetzungen der Jetztzeit auf dieses, auf diesen Umgang im Geist zu konzentrieren. Dass wir Menschen sind, die Hörende sind, die wirklich die Stimme Gottes oder die Stimme des Engels Gottes oder die Stimme des Geistes Gottes hören und uns danach richten. Hagar hat keinen menschlichen Trost gekriegt. Keiner kam hinterher und hat gesagt, ja, ist eigentlich nicht so gemeint. Aber man hat ihr was zu essen mitgegeben, aber das hat nicht lange gereicht. Und dann ist keiner hinterhergekommen, auch nicht von seinen über 300 Angestellten, hat gesagt, auch wenn du mir nicht leid tust, wenigstens dein Kind soll irgendwas kriegen oder so. Es gab keine menschliche Hilfe. Und wir werden in solche Situationen hineingeraten, wo es keine menschliche Hilfe gibt. Wenn wir dann nicht verbunden sind mit dem, der uns Recht schafft, müssen wir scheitern. Aber andersherum. Und ich hoffe, dass wir uns an diesen Passionssonntag auch in den nächsten Jahren erinnern werden. Wir haben einen Gott des Rechts. Wir haben einen Gott des Rechts, der dafür sorgt, dass diejenigen Erlösung finden, die an ihm festhalten. Und das ist das, was wir von hier lernen können. Ihr klagt. Und wir dürfen klagen. Er bittet. Und wir dürfen bitten. Aber am Ende landet er bei Gott. Ich finde das fast witzig, dass so wenig wie seine Freunde seine Bitte auch hören, so sehr Gott jede seiner Bitten erhört hat. Guck mal, der Vers 23. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griff und mit Blei für immer in ein Fest gemacht. Das ist passiert, ihr Lieben. Das hat er nicht selber gemacht. Er hat nicht, und er hat auch keinen Redenschreiber gehabt, der ihm das vorbereitet hat, wie das manchmal bei Politikern ist. Gottes Geist selber hat dafür gesorgt, dass jedes seiner Worte festgehalten worden ist und seit Jahrtausenden Menschen trösten. Die Bitten eines Menschen, der an Gott festhält, sind bei Gott selber bewahrt. Wir müssen das für uns klar haben, dass wir nicht schnell unsere Hoffnung hinschmeißen. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist eine der frühesten Zeugnisse des Glaubens an den, der uns erlöst hat. Lange bevor der Messias gekommen ist, hat dieser Gerechte bezeugt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Auferstehungsglaube. Das ist gleichzeitig prophetisches Wissen, an dem man ihn beinahe beneiden kann. Weil das so lange, bevor das dann in Fleisch kommt, in seinem Herzen, in seinem Geist schon festhält. Ihr Lieben, diese Festigkeit brauchen wir. Wodurch kommt die? Durch Gottes Wort. Wirklich durch das Vertrautsein mit dem heiligen, lebendigen Wort Gottes.
Und das im Alltag auch das tun, was wir tun sollen, uns herausfordern lassen und dann üben.
Genau. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wir wissen, dass Wochen, maximal Monate später, das Zeugnis dieses Mannes wahr geworden ist. Erst redet noch ein von Gott Gesandter, dieser Elihu, ein junger Mann, der ihn korrigiert und rechtfertigt. Und dann redet Gott selber. Und dann weiß hier, dass das, was er geglaubt hat, auch durch diese schwierige Zeit getragen hat. Und das heißt am Ende, als er für seine Freunde gebetet hatte, wendete Gott sein Geschick. Er hat ihm alles erstattet. Wir gehen auf diese Zeit zu, ihr Lieben. Mag uns auch alles genommen werden. Wir verlieren nichts dabei. Gott wird es erstatten. Und deswegen lasst uns mit Freude nicht nur in dieser Passionszeit, sondern in diese, also in diese Passionszeit kurz vor Ostern, sondern in diese Passionszeit des Leidens kurz vor der Wiederkunft Jesu hineingehen und ihm vertrauen an jedem einzelnen Tag. Amen.
Amen.